Also mein Vorsatz ist, ich werde auf gar keinen Fall, komme was wolle, 2022 anfangen, mir Heroin zu spritzen.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 29.
New Beginnings.
Wumms.
Frohes neues Jahr.
Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gekommen.
Hattet einen guten Rutsch zusammen. Bla bla bla.
Wahrscheinlich ging es euch genauso wie uns. Ihr habt irgendwie einen Kompromiss gefunden.
Ja. Wobei wir wissen auch gar nicht, ob wir einen Kompromiss gehabt haben werden.
Naja, für mich ist es schon ein Kompromiss. Eigentlich hätten wir morgen wären morgen in einer Sendung gewesen.
Ja, hast recht.
Und
ja,
wir haben das abgesagt, obwohl wir uns wahnsinnig darauf gefreut haben, wegen Omikron.
Stimmt. Aber vielleicht wird das, was wir alternativ machen, schöner. Andererseits, ich meine, es ist ja ein völliges...
Ja, wir kochen und haben dann so... Wir haben einfach einen schönen, gemütlichen Abend zu zweit. Matthias, morgen wird manifestiert, was das Zeug hält. Also für uns ist morgen Silvester, ja.
Ja.
Und ich habe den Aberglauben, so wie dein Silvester wird, wird dein Jahr. Und das hat gestimmt in den letzten Jahren.
Kann ich bestätigen. Ich war dabei.
Allein Silvester 2019 auf 2020.
Ja.
War, oh Gott, es war genauso wie dieser Abend 2020.
Wir haben aus Scherz damals Fotos von uns gemacht, wie wir angeblich beim Riesen-Silvester am Brandenburger Tor mit dabei sind. Haben es aber eigentlich nur mit dem Fernseher im Hintergrund angehabt und uns davor mit Jacken fotografiert.
Weil wir zu faul waren, gesagt haben, komm, wir bleiben lieber den ganzen Tag zu Hause.
Und zack, ist das Jahr so geworden.
Ja.
Jetzt wisst ihr, wer schuld ist an der ganzen Sache. Wir, sorry.
Apropos, wenn Silvester so wird, ja, wie das Jahr. Ich habe ja gestern die tote Taube auf dem Dach entdeckt.
Ja.
Hast du die schon entfernt?
Nee, noch nicht. Aber rechtzeitig zu Silvester wird sie weg sein. Wenn wir
das ist so schlimm. Ich liebe Tauben.
Mhm.
Und wir hatten in der alten Wohnung, hatten wir sogar Robert, unsere Haustaube, so. Kam jeden Tag vorbei.
In den Blumen-
super Kerl.
Hat eine geraucht.
Hab mit dem irgendwie sowas wie eine Art Beziehung geführt, also so eine Affäre fast schon gefühlt. Ja.
Aha, und jetzt gibst du es zu, öffentlich. Ich habe dich so oft in die Mangel genommen, was da geht zwischen euch.
Und dann war ich jetzt auf der Dachterrasse gestern und da liegt eine Taube, tot, ohne Kopf.
Glaubst du, das war Robert?
Nein, es war eine scheiß Katze, die eine Taube umgebracht hat.
Meinst du?
Ja, das ist wahrscheinlich das Willkommensgeschenk von der Katze. Ich habe mal gehört, dass Katzen das ja nicht machen, weil sie einem was schenken wollen, sondern weil sie einem sagen wollen, hey, du bist zu dumm dafür, das selber zu machen. Also erledige ich das jetzt. Hier.
Oh, das habe ich in einem Podcast gehört. Das machen nicht nur Katzen. Es gibt eine Geschichte, die ist echt faszinierend. In der Vorbereitung für Couple of Feelings, da habe ich was gehört, wie es mit Gefühlen bei Tieren eigentlich aussieht.
Mhm.
Und da gibt es eine Passage, wo es um einen, ich glaube, es ist ein Seelöwe, ja, der mit einem Taucher genau das Ding anfängt. Der findet den Taucher und die sind ja richtig groß und auch gefährlich. Ne? Der Taucher kriegt wirklich einen Moment Schiss, dass er jetzt getötet wird von dem Seelöwen. Stattdessen, der Seelöwe guckt den an, begutachtet den und schwimmt weg und holt einen Pinguin und gibt ihn ihm. Und der lebt noch. Und das heißt, in dem Moment, wo der den loslässt, schwimmt der Pinguin natürlich weg. Es ist wunderbar eindrücklich beschrieben, wie der Taucher dann so sagt, und ich habe richtig gesehen, wie der mich angeguckt hat. Echt jetzt? Du Vollidiot, kannst den nicht mal festhalten? Warte, ich hol dir wieder. Holt wieder einen Pinguin. Irgendwann tötet er den Pinguin für ihn und gibt ihn ihm und sagt, jetzt friss halt diesen Pinguin. Und der Taucher frisst den Pinguin nicht. Das Ganze geht über Wochen. Jedes Mal, wenn der taucht, trifft er jedes Mal wieder diesen Seelöwen. Und jedes Mal hilft dieser Seelöwe dem Taucher irgendwie. Und es wird zu einer richtigen Liebesbeziehung. Also so richtig so, dass der Taucher sagt, ich war besessen von dem Seelöwen. Ich habe Tag und Nacht an ihn gedacht. Das war richtig eine Bindung zwischen zwei Lebewesen, wo das eine zum anderen sagt, nimm doch nun endlich, ich helfe dir doch, iss mein Kind, iss mein Liebhaber.
Der arme Pinguin.
Ja,
ich hoffe, das war so ein Zuhälter-Pinguin.
Ja.
Weil für alle, die diese Tierfakten von uns nicht kennen, Pinguine haben ein richtig krasses Prostitutionsgeschäft.
Ja, die Währung sind Steine.
Mhm.
Teilweise gibt es auch Pinguinweibchen, die dann ein bisschen rumflirten und die Steine mitnehmen, aber keinen Sex gegeben haben, die austricksen. Und die benutzen Steine dann auch zum Masturbieren.
Ja, Steine sind so das Ding für Pinguine. Ist wie Geld.
Wahrscheinlich haben wir Menschen den Kapitalismus von Pinguinen übernommen.
Ich glaube auch.
Die haben eine richtig schlechte Kultur. Die sind ja sogar, wenn die nichts zu poppen haben, dann nehmen sie tote Pinguine.
Oh.
Insofern, mein Mitleid ist eher ein bisschen bei diesem Seelöwen, der sich einfach in ein seltsam deformiertes Wesen verliebt, aus seiner Sicht. Und das ist einfach von vornherein eine unglückliche Liebe.
Apropos unglückliche Liebe.
Ja.
Ich möchte mit dir über Verona und Franjo Poth reden.
Oh Gott. Du denkst, sie sind unglücklich verliebt oder was?
Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde bei denen eingebrochen.
Aha. Und du warst nicht zur Stelle mit Taschenlampe, um zu sagen, ich habe auf dich gewartet. Hast du deine Aggressionen bekommen, die du immer gegen Einbrecher bekommst, als du das gelesen
nicht
hast?
Nicht gegen Einbrecher, sondern gegen die beiden halt, ne?
Aha.
Die Bild-Zeitung hat direkt am ersten Weihnachtsfeiertag davon berichtet.
Ja.
Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie kam das zustande? Hat jetzt Verona irgendwelche Kontaktdaten von einem Journalisten?
Die Journalisten, das war die Bild-Zeitung, oder?
Hat die dort angerufen, ey, Leute, bei mir wurde eingebrochen, kommt mal jemand vorbei, macht Fotos. Hat Franjo die Fotos gemacht, hat sie die per WhatsApp an die Bild-Zeitung geschickt und hat irgendwie gesagt, okay, berichtet mal davon.
Ich habe eine Verschwörungstheorie.
Mhm.
Die Bild hat vielleicht selber einen Einbruch gemacht und organisiert, um was zu schreiben zu haben. Es war so langweilig über Weihnachten.
Das kann sein. Dann habe ich mich auch gefragt, wie funktioniert das finanziell? Also aha, ist das wirklich lukrativ für sie, dass sie so viel Geld bekommt, dass 3-4 Tage in Folge so eine Geschichte so ausgeschlachtet wird? Der Sohn kam dann noch da drin vor,
aha,
in irgendeiner Berichterstattung. Dann kam irgendwie, eine Schlagzeile war irgendwie, jetzt werden die Einbrecher gejagt oder irgendwie sowas.
Hast du die Texte dazu auch gelesen? Nee. Oder nur die Überschrift?
Nur Wunder. Die Überschrift. Ich weiß auch nur, dass der Sohn irgendwas mit dem Einbruch zu tun hat. Also nicht, dass der irgendwie verantwortlich ist, sondern irgendwas ist da. Aber die ganzen Bilder, weißt du, wie das auch so inszeniert war? Wie Verona dann sehr ernst irgendwelche Sachen vom Boden aufnimmt. Und wir, ne? Wir kennen ja, wir wissen ja, wie diese Arbeit funktioniert, dass man sowas so inszeniert. Dass man sowas irgendwie so fotografiert und macht.
Genau. Zerbrich mal dein eigenes Geschirr und heb dann die Scherben auf.
Genau, weil das sieht jetzt besser auf dem Foto aus.
Guck traurig, aber nicht in die Kamera. Ja. Vor dich hin.
Hab Handschuhe an.
Genau.
Ja.
Ich hab, dann sagt sie, ich habe gar keine da. Ja, geh genau. Mir extra Handschuhe.
Ich habe noch nie geputzt.
Ja.
Also ich habe mich wirklich gefragt, kriegen die dafür genug Geld?
Ich glaube, zusammengerechnet mit dem, was die Versicherung ihnen erstattet.
Ja, ja, das ist jetzt egal mit der Versicherung. Mir geht es ja wirklich nur darum.
Nur, was die Bild ihnen gibt,
ja,
für die
weil
Story.
Ich würde niemals auf die Idee kommen, wenn uns sowas. Ich meine, es interessiert sich eh keiner für uns, aber.
Ja, aber das ist schon der Knackpunkt.
Ja, aber stell dir vor, die Leute würden sich für uns interessieren.
Hm.
Ich verwette alles darauf, dass ich immer noch so wäre, dass mich das nicht interessiert, dass das jetzt in einer Bild-Zeitung steht.
Ja, dich nicht, aber die wüssten ja, dass bei dir eingebrochen wurde, weil sie hätten es ja gemacht. Natürlich würden die dich anrufen und dir dann Geld bieten.
Wir haben ja mal so ein paar Manager kennengelernt, ja, sag ich mal von so, wie nennt man das, so C-Promis?
Mhm.
Ja, ne? Also da kennen wir ja ein paar Manager und die sind ja auch teilweise echt gute Leute.
Boah, das weiß ich nicht, ob wir da nicht die eine Ausnahme kennengelernt haben,
ja, okay,
von der du gerade sprichst.
Ja, ein Manager davon, den wir halt ganz gut kennen, mit dem haben wir da mal so ein bisschen näher gesprochen und der hat uns das alles erklärt, wie dieses Business da läuft.
Mhm.
Also, dass man ständig in der Bild sein muss, dass man immer irgendwelche Top-Stories braucht, dass man irgendwie Privates von sich preisgibt, dass es da auch so einen richtigen Ringkampf gibt, wer kriegt irgendwie die nötige Presse und so, ne?
Ja.
So beschissen ist das.
Ja.
Ich verstehe es nicht, warum man sich freiwillig dafür entscheidet, das zu tun.
Das ist unsere Kultur. Nicht viel besser als die der Pinguine. So, wie kommen wir jetzt in unser Thema?
Genau so.
Genau so.
Ja, das ist unsere Überleitung.
Ah, ich weiß auch schon, womit das Thema dann losgeht. Okay.
Okay.
Das Thema.
New Beginnings.
Und zwar dachte ich bei deiner Verona und Franjo Poth Geschichte gerade an Don't Look Up. Den haben wir diese Woche gesehen und das passt von der ganzen Stimmung und Kultur, um die es da geht, komplett da rein.
Du hast was Schönes gesagt gestern Abend, als wir den gesehen haben. Es geht um die Ablenkung, dass wir die ganze Zeit von den wesentlichen Dingen komplett abgelenkt werden in den Medien. Das fand ich so klug, was du gesagt hast, weil das stimmt.
Wenn du das so zusammenfasst, klingt es, als hätte ich gesagt, die lenken uns die ganze Zeit davon ab, wer eigentlich die Strippen in der Hand hält, dass Bill Gates alles steuert. Ja, so meine ich das nicht. Also ich meine, natürlich in dem Film ist wahnsinnig übertrieben, wie diese Ablenkung funktioniert. Mhm. Aber mir geht es um die alltäglichen Dinge, wo wir uns furchtbar drüber aufregen, Shitstorms starten, womit auch unser Podcast angefangen hat. Erste Folge, Couple of Shitstorms. Mhm. Dass man so eine Aufregung um irgendwelche, naja, im Vergleich zur Existenz, Nichtigkeiten macht. Aufregung über Nichtigkeiten.
Ja, und dass halt natürlich alle ihre persönlichen Interessen in den Vordergrund schieben. Mhm. Also zum Beispiel bei dieser Steve Jobs-Imitation, dass der so sein Ziel halt die Kohle ist, ne? Und wenn es halt nicht funktioniert, wird er schon eine Lösung für sich haben, dann aus der Erde irgendwie rausfliegen zu können.
Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber erinnerst du dich noch, wie diese Figur eingeführt wird? Mm-mm. Auch durch die komplette Ablenkung. Er macht auch so, wie halt sonst immer iPhones vorgestellt wurden auf der Bühne mit Präsentationen und so. So stellt er eine App vor, die dich vom Fühlen ablenkt. Also wenn du irgendwelche Gefühle hast, die du nicht haben möchtest, dann hast du diese App, die dir sofort ein Meme zeigt, worüber du lachen musst. Und dann geht es dir sofort wieder besser. Also auch Ablenkung.
Ja, genau. Ich finde einfach, das passt total in die aktuelle Zeit. Jeder hat so seine persönliche Agenda, die durchzusetzen ist. Du hast zum Beispiel, nehmen wir mal Welt und Bild. Hm. Ihre Agenda ist, so viele Abos wie möglich zu verkaufen. Und wer ist dumm genug, um diese Abos zu kaufen? Na klar, die Leute auf Telegram. Also guckt man jetzt irgendwie.
Also wer auf Telegram ist und dort in Verschwörungstheoriekanälen unterwegs ist, braucht auch keine Bild und Welt mehr.
Die holen sich auch noch die Abos dann. Also das ist wirklich, das ist psychologisch total spannend. Das ist eine mega kaufwillige Gruppe. Hm. Und das erkennen gerade Werber, das erkennen gerade die Zeitungen. Und die sind ja alle irgendwie an dem Finanziellen interessiert. Und das ist jetzt auch keine Verschwörungstheorie hier.
Nee, das stimmt. Ja.
Wir haben doch Werbung bei Servus TV geguckt vor ein paar Tagen.
Ja, oh Gott.
Das war so unterirdisch. Und da hast du sofort gewusst, wen Servus TV als Zielgruppe hat. Also das ist eine Empfehlung von uns. Schaut euch mal die Werbung auf Servus TV an und seid fasziniert.
Es ist wirklich auch nicht vergleichbar mit Werbung aus einer anderen Ära. Es hat so ein bisschen 90er-Jahre-Flair, aber was dann verkauft wird oder welche Werbesprache und Bilder und Methoden und so dann da verwendet werden, ist es nicht pur 90er Jahre. Es ist nicht einfach nur in der Zeit stehen geblieben.
Es ist nicht nur 90er Jahre, es ist wirklich, es riecht für Leute, die kaum noch ein Gehirn haben.
Ja.
Also so, die Message wird 1000-mal wiederholt, sehr, sehr eingängig, sehr einfach und alles wird als ein Wundermittel, Allheilmittel verkauft. Also was teilweise ja auch schon verboten ist, ne? Also was du eigentlich nicht machen darfst. Ich weiß noch, als ich in der Werbung angefangen habe, dann hieß es immer so am Anfang, ja, Iris, du musst davon ausgehen, die Masse ist halt so dermaßen dumm, dass du die Dinge so wahnsinnig einfach verkaufen musst.
Das ist dir gesagt worden?
Das ist am Anfang gesagt worden. Und dann irgendwann mal, wenn man sich so richtig mit den Strategien auseinandersetzt, dann checkt man, ah, okay, es geht eigentlich darum, dass wir auch psychologisch auf sehr einfache, eingängige Messages, die prägen sich am ehesten in unseren Kopf ein, ne? Und also zum Beispiel Yes We Can.
Ja.
Das hat sich einfach jeder gemerkt, das war total stark. Aber da machen wir mal eine eigene Folge dazu. Da kann man so viel dazu erzählen. Ich glaube, das ist auch für alle irgendwie super interessant, weil das kann man auch für sich super gut anwenden. Das kann man im Alltäglichen anwenden.
Ja.
Da gibt's super viele Dinge, die man da lernen kann. Aber bei Servus TV in der Werbepause hast du richtig gemerkt, das ist herablassend.
Ja.
Also es ist richtig herablassend dumm.
Ich habe auch gar nicht für möglich gehalten, dass es so eine Art von Werbung heute im Fernsehen in Deutschland gibt.
Ja, aber lass mal zurückkommen.
Genau, also warum ich überhaupt diese Don't Look Up-Geschichte gerade reinbringe in New Beginnings. Mhm. Weil es nur ein Film ist, ist eben bei uns heute in unserer Welt noch nicht alles vorbei. Es wird nicht ein Komet in 6 Monaten, zumindest unseres Wissens nicht, einschlagen und alles vernichten. Wir sind nur auf anderen Wege dahin unterwegs. Mhm. Und wir sind gespalten. Und guck mal, ich dachte an einer Stelle, oh, hier fühle ich mich ein bisschen porträtiert in dem Film. Es sind ja alle, ja, guck mal, es sind ja wirklich alle Seiten, die darüber diskutieren, was eigentlich gerade wirklich real los ist und uns alle betrifft. Mhm. Klar sind diese zwei Themen, Klimawandel und Pandemie, damit porträtiert. und wie Politik und Gesellschaft und Medien und Kultur damit umgehen, dass das so ist.
Mhm.
Und alle Gruppierungen, alle Stimmen, die sich äußern zu diesem Thema, inklusive derjenigen, die die Fakten einfach nur benennen, werden in diesem Film gezeigt und auch gleich mit ihren Schwächen gezeigt oder mit ihren möglicherweise Schwächen. Also dass zum Beispiel die Stimme der Vernunft, die einfach nur die Fakten präsentiert, leicht angreifbar ist mit, ihr seid zu hysterisch darin, ihr seid einfach nur alarmistisch. Also das, was als Dauerkeule gegen Fridays for Future und Greta Thunberg und so geschwungen wird. Die schreien ja einfach nur rum. So.
Mhm.
Ich frag dich mal zuerst, wo hast du dich am ehesten porträtiert gefühlt?
Ja, dieser Steve Jobs-Charakter da, ne?
Ich sehe dich richtig mit dieser Kauleiste, mit dieser weißen Kauleiste reden.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen dachte ich, ja, das bin ich auch. Ich habe das schon so sehr in mir, dass ich zum Beispiel gerne, wenn irgendwas Größeres kommt, dass ich dann so gut wie möglich es versuche zu inszenieren, eine kleine Show daraus zu machen, schon bewusst zu wissen, wie kann ich das in eine bestimmte Richtung hinlenken.
Wie kannst du Geld draus machen? Ist es das? Weil das ist ja sein Ding.
Nee, tatsächlich nicht. Also es wäre besser, wenn ich endlich mal so denken würde. Kriege ich aber immer noch nicht hin. Ja, ich habe es einfach nicht in mir. Ich trage das nicht in mir, dieses, wie kann ich maximal Kapital aus einer Sache schlagen. Aber wo ich mich bei ihm so gesehen habe, war, er macht ja aus jeder Scheiße eine positive Sache. Und das ist ja richtig mein Geschwätz, ne? Wenn ich dann anfange, man sieht schon die Katastrophe auf uns zukommen, ne? Und dann komme ich mit meinem Gelaber, darin steckt aber auch eine Chance.
Ja.
Und diese scheiß Chance, ne, da raste ich ja selber schon innerlich aus, wenn ich mir zuhöre. Aber denke ich mir, okay, ich muss die Sachen jetzt so sehen, weil ich ja gelernt habe, niemals irgendwie negativ und destruktiv an die Sache rangehen. Ja, irgendwie ist halt belastend auch, ne, wenn man dann so ist. Und dann der Typ, der hat mich richtig genervt, der hat mich richtig so mit meinem Inneren, diese Seite von mir habe ich da gesehen und habe mir gedacht, oh nee, ich darf niemals so ein Startup-Fuzzi werden. Der in allem eine Chance sieht und sagt, hey, ist doch super, wenn ein Komet auf die Erde zurast. Wir könnten daraus irgendwie eine neue Innovation machen.
Du sprichst ja in letzter Zeit oft von toxischer Positivität.
Mhm.
Wenn Leute einfach nur als Phrase und als Formel aus allem machen, sieh das Gute darin. Gib die Hoffnung nicht auf, Kopf hoch.
Ja, weil ich finde das schwierig, ja.
Genau, aber ich finde, hier ist der große Unterschied. Es ist ja bei ihm nicht ein verzweifeltes Hoffnung machen wollen, indem man immer wieder mantramäßig wiederholt, wird schon, sondern es ist die Nutzung, es ist Utilitarismus. Ich nutze die Krise um das Bestmögliche, aber halt nicht Gemeinwohl, das ist jetzt reines Eigeninteresse, wie kann ich noch reicher werden, wie kann ich noch meine eigene Vorstellung von absoluter Optimierung, von gottgleich. Es ist ja bis hin zum Hellsehen, zum Schicksal vorherbestimmen, dass er einen Algorithmus entwickelt hat, der vorhersieht, wann du stirbst.
Ja.
Menschliche Hybris, das ist es eher. Und da finde ich, bist du zu streng mit dir, wenn du dich in ihm siehst.
Ja, weil nicht ganz, ne? Nur so diese eine Seite, die ich da habe.
Obwohl, du hast ohne zu zögern, als ich dich mal in einer Folge, als ich dir die Frage weitergegeben habe, ob du unsterblich werden wollen würdest. Hast
klar.
Du
ja, hallo.
Doch, du hast schon so ein bisschen Anwandlungen von Hybris.
Ja, ich hab sehr, sehr große Anwandlungen von Hybris. Deswegen ist es auch ganz gut, dass ich immer wieder runtergeholt werde von meiner Mutter. Wenn ich auch nur eine Sekunde Hybris zeige, ne, sagt die sofort, putz die Küche.
Deswegen ist die Küche immer so sauber.
Ja, die ist voll. So meine Mutter ist richtig krass so, dass wenn ich auch irgendwie davon, wenn ich rumjammere, ne, dass ich überarbeitet bin, dann rastet die aus. Das ist wirklich so, dass ich jetzt hier mal ganz schön die Schnauze zu halten habe und dir nochmal weiter diese Handarbeit mache und das mache, damit ich schön auf dem Boden bleibe. Die sagt auch immer, flieg nicht zu hoch, Iris.
Ja. Das ist sehr poetisch. Das ist griechische Sage, Ikaros Daedalus. Kennst du die?
Nee.
Wir sind immer noch nicht ganz beim Thema New Beginnings angekommen, über diesen Einstieg ins Thema, aber das erzähle ich, glaube ich, hier ganz kurz. Ikaros und Daedalus. Daedalus ist der Vater, beide sind Ingenieure, sind auch solche Steve Jobs-Typen, die ständig Sachen austüfteln und basteln. Und die müssen von der Insel fliehen. Und der Vater sagt zum Sohn, ich habe mir was ausgedacht, wie ich es mache. Vogelfedern habe ich gesammelt und ich mache die mit Wachs so, dass das Flügel werden und dann fliegen wir hier von der Insel weg. Aber Junge, hör zu, fliegen wird dir Spaß machen. Du darfst nicht zu tief am Wasser fliegen, weil dann kriegst du vielleicht den Wind und den Auftrieb nicht mehr richtig hin und stürzt ab. Andererseits, flieg nicht zu hoch, sonst kommst du Sonne an die Sonne, dann schmilzt das Wachs und du stürzt von oben ab. Icarus liebt das Fliegen, fliegt zu hoch und stürzt ab.
Jo, das wollte meine Mutter mir eigentlich sagen.
Ja, genau, die hat
genau
wahrscheinlich
die Geschichte.
Genau.
Ja.
Aber okay, jetzt kriege ich mal hier den Bogen. Ja, ich habe mich...
Ja, genau. Wo hast du dich gesehen, Matthias?
Ich habe mich wieder erkannt in einer Figur, die nur ganz kurz mal eben zu sehen ist. So ein Filmproduzent, Regisseur oder Schauspieler oder irgendwas. So ein Typ. Also ihr müsst euch vorstellen, wer es nicht gesehen hat, es ist auch schnell erklärt, Don't Look Up, der Titel. Am Ende sind das zwei verfeindete Lager, zwei Bewegungen. Die einen, die die Realität anerkennen und sagen, guckt hoch, da kommt ein Komet und wir werden alle sterben. Und die anderen sagen, guckt nicht hoch, das ist alles Lüge.
Und das ist so wie die Trump-Kampagne, genau, auch, ne? Also das ist auch genau so von der Tonalität, die sagen, don't look up. Und ja, das ist dieses mit der
Lock her up.
Genau, ja, ja, das ist es, genau das Gleiche.
Ja. Und da gibt es diesen einen Typen, der einen Film vorstellt in diesen klassischen Hollywood-Hinterzimmer-Interview-Situationen. Das Plakat ist hinter ihm zu sehen von seinem Film. Und er wird angesprochen auf das Logo, das darin zu sehen ist. Die haben natürlich dann auch ein Logo. Die einen haben einen Pfeil nach oben auf dem Planeten für Look Up. Und die anderen haben einen Pfeil nach unten und sagen Don't Look Up. Und er hat ein Logo gemacht, auf dem beide Pfeile sind. Und er sagt, wir sind so gespalten, wir müssen wieder vereint werden. Und ich habe gedacht, scheiße, das ist genau der Ansatz, den ich versuche, die ganze Zeit hinzukriegen, wenn wir hier im Podcast auch darüber sprechen. Jetzt haben wir es endlich. New Beginnings. Wir sind verfeindet. Ich erkenne das an. Wir haben echt eine Spaltung.
Mhm.
Und es ist zwar richtig zu sagen, es ist eine kleine Minderheit, die auch hoffentlich, so kriege ich manchmal auch den Eindruck, kleiner und kleiner wird von Leuten, die die Realität leugnen und sagen, nein, es gibt keinen Klimawandel, es gibt das Virus nicht und so. Das werden weniger. Aber die sind laut. Und es gibt eine Masse, die nicht unbedingt radikal ist, die aber trotzdem sich nicht rational verhält und nicht solidarisch und nicht mitzieht und sich mit Fakten auf eine Weise beschäftigt, wo man sagt, da könnte man ruhig nochmal in die Schule gehen und bei der Grundschule anfangen.
Mhm.
Wirklich nochmal einfach nur die ganz, ganz grundlegenden Dinge, Logik und was hat die Menschheit bisher an Wissen angehäuft, ruhig nochmal draufschauen.
Ja.
Und es gibt diese Spaltung und ich möchte trotzdem irgendwie, dass man neu aufeinander zugehen kann, dass wir einander nicht dabei verlieren und sagen, ja gut, mit denen rede ich nicht mehr, mit denen bleibe ich auch nicht befreundet.
Das finde ich immer falsch.
Ja.
Dieses nicht miteinander reden, da gab es auch mal so diese Kampagne, nicht mit rechts reden.
Hm.
Da habe ich gedacht, ja, spitze, jetzt wird es noch beschissener.
Ja.
Weil sobald du aufhörst, mit denen zu reden, dann sind sie komplett abgehängt.
Andererseits hast du aber ja auch Erfahrungen gemacht mit Leuten, mit denen man nicht mehr reden kann.
Ja, es kommt drauf an. Also es hat was damit zu tun, wie man selber ist. Also ich nehme jetzt schon wieder meine Mutter als Beispiel, ne? Mhm. Aber für mich hat die da echt was geknackt. Die ist sehr eigen, diese Frau, ja? Und im Kiosk war das dann oft, du hast unterschiedlichste Lager im Kiosk gehabt. Also es war auch in der Pandemie jetzt so, ich kannte alle Verschwörungstheorien. Die waren ja im Kiosk da. Mein Bruder hat mich immer angerufen und hat gemeint, heute schon wieder diese Verschwörungstheorie gehört, ja.
Ihr wart voll am Puls.
Ja, wir wussten alles. Wir waren vor Telegram schon, waren wir am Start, ne? Und wussten, was jetzt hier gechippt wird und wie. Und natürlich kamen ja dann auch rechtere Leute rein, die was rechtsradikales, massiv rechtsradikale Scheiße von sich gegeben haben. Ne?
Wie du dich annäherst, bis du dich traust, es zu sagen. Ja.
Ich will das auch gar nicht wiederholen, was sie gesagt haben. Das kann sich jeder vorstellen.
Ja.
Und meine Mutter hat denen ja trotzdem Sachen verkauft und trotzdem mit denen gesprochen. Und es ist ja dann nicht so, dass meine Mutter dann sagt, ja, meinst du, findest du? Sondern die guckt die an und sagt, was laberst du für eine Scheiße? Und wie kommst du dazu, so eine vollkommene Scheiße von dir abzugeben?
Aha, da hast du gerade schon den Ansatz, den ich gleich dann benennen will aus der Sache. Okay. Mhm.
Das heißt, ich habe von ihr liebevolle Härte gelernt.
Ja.
Gegenüber Menschen, die schwierig sind, die keine Einsicht haben, weil die sind ja dann auch stur. Das ist ja nicht so, als ob die gerne mit sich reden lassen und sagen, hey, okay, dann denke ich nochmal drüber nach und ich reflektiere das Ganze, sondern da paart sich wahnsinnig viel Wut mit irgendwelchen eigenen Geschichten, die nicht so gut reflektiert worden sind. Das sind sehr oft Menschen, die in irgendeiner Form eine beschissene Familie haben, viele Alkoholiker auch, muss man einfach so sagen, die meisten Rechtsradikalen, die ich kennengelernt habe. krasse Familiengeschichten dahinter. Mhm. Mhm. Mit viel Alkohol, mit vielen Schlägen, mit massiven Misshandlungen und so weiter.
Ja.
Und das wird ja dann nicht richtig reflektiert, das Ganze.
Ja.
Weil da kommt ja keiner zu denen hin und sagt, hey, wie wär's mal mit einer Therapie oder hier oder da. Also das Geld wäre überhaupt gar nicht dafür da gewesen und überhaupt gar nicht die Bildung dafür, dass sowas helfen kann.
Mich hat mal eine Passage aus einem Buch von Edgar Hilsenrath, das heißt Der Nazi und der Friseur, total gepackt. Und was du gerade gesagt hast, hat mich total daran erinnert, dass so viele von denen, die du kennengelernt hast, die rechtsradikal sind, so eine schwierige Vergangenheit, Geschichte, so viel erlebt haben, was sie zu krassen Opfern des Lebens macht. Mhm. Und ich hänge auch mal das Buch in die Shownotes. Das ist eine warme Empfehlung, das zu lesen. Das ist großartig. Und da gibt es eine Passage, die Hauptfigur, die kriegt eine Hitlerrede mit. Also es fängt schon damit an, wie gebeutelt diese Figur aufwächst. Ständig geprügelt, missbraucht und so im Babyalter schon. Mhm. Ja, ist ein Opfer des Lebens, wird geprügelt mit einem Stock vom Stiefvater. Und dann hört er diese Hitlerrede und er kriegt auch gleichzeitig noch einen Sonnenstich. Und das verändert auch dann die Erzählweise. Es ist alles nicht mehr sauber geschrieben. Das klingt ein bisschen wirr. Und dann hat Hitler plötzlich ein Kreuz und ist Jesus und hält die Bergpredigt und so. Ja, also es ist so geschrieben, dass man ein Gefühl dafür bekommt, okay, wo bin ich hier? Das ist völlig irre nur noch. Aber er bietet dann eben dieses Feindbild der Juden an und der Junge, der da ist, ist so dankbar, dass er nicht mehr die Prügel abkriegt, dass er nicht mehr derjenige ist, der nur das Opfer des Lebens ist, sondern endlich selber den Stock in die Hand nehmen und prügeln darf.
Genau das ist es, was ich auch immer im Kiosk beobachtet habe, was meine ganze Familie beobachtet hat. Wenn du so Leute kennenlernst, es geht immer darum, dass sie selber nicht mehr das Opfer sind,
ja,
sondern dass sie jetzt auch mal sagen können, jetzt bin ich auch mal stark.
Genau.
Da habe ich Schuldige gefunden, die so sind.
Ja.
Und manchmal würde ich gerne alle schütteln, damit ich denen sage, Leute, ihr müsst es aus einer anderen Perspektive sehen. Also jetzt gerade jetzt auch so, ich sag mal, links Twitter und so, ne? Hm. Die dann immer sehr theoretisch an diese Dinge rangehen und dann in allen theoretischen Dingen eine Lösung suchen. Da denke ich mir jedes Mal, nee, man muss da kommunikativ ganz anders rangehen, weil ich das doch selbst auch kenne.
Ja.
Wenn man einen mit theoretischer Sprache nicht bekommt. Mhm. So, ne? Und ich weiß ja selber, wenn du so aus sehr einfachen Verhältnissen oder wenn es einfach schwierig ist, so mit der Familie, dann hast du nicht irgendwie Buch XY gelesen oder du setzt dich nicht so rein theoretisch mit diesen Dingen auseinander.
Es gibt einen Spot, wenn ich den finde, verlinke ich den auch in den Shownotes. Der ist aus der Zeit damals, als Trump dann auch die Wahl gewonnen hat. Da ist das auf den Punkt gebracht worden. Da wird jemand gezeigt, der genau so ein klassischer Typ ist, der vielleicht in den Kiosk gekommen wäre und erzählt hätte, dass er die AfD wählt und das auch richtig findet.
Mhm.
Und in dem Spot spricht er aber nachträglich, sagt er, oh Mann, ich habe auch Trump gewählt, ich habe da mitgemacht und so. Und jetzt habe ich aber Judith Butler gelesen. Und jetzt verstehe ich, dass wir in einem System leben, das patriarchale Strukturen bis heute aufrechterhält. Dass wir hier eine Asymmetrie der Machtverhältnisse haben. Und es bringt es so gut auf den Punkt, wie aneinander vorbeigeredet wird und wie viele, die wirklich auch gute Intentionen haben, das würde ich denen gar nicht absprechen,
ja,
komplett aus den Augen verlieren,
komplett,
was für eine Sprache und was für ein Leben und ein Alltag diejenigen haben, die sie eigentlich am ehesten erreichen wollen würden.
Ja, also das ist es nämlich, aneinander vorbeireden, komplett. Ja. Jetzt selbst wenn du auf Rechtsradikale triffst und die haben krude Theorien und das ist total schlimm, was sie dann von sich geben. Es gibt einige von denen, wenn du mit denen richtig redest und sie auch mal dazu bringst, dass sie vielleicht Dinge reflektieren, ihre eigene Geschichte anders reflektieren, dass dann ganz neue Gedankengänge kommen und dass sie sich dann fragen, ist das wirklich so richtig?
So, und hier kommt ein bisschen der Schlüssel, wo ich vorhin dann schon kurz gesagt habe, oh, du hast hier schon den Ansatz jetzt so ein bisschen ausgesprochen, auf den es mir am Ende ankommt.
Mhm.
Und zwar, ich habe mich verarscht gefühlt von dem Typen, der sagt, lass uns beide Seiten vereinen. Don't look up und look up im Logo. Mhm. Wenn wir aber trotzdem es richtig finden, Neuanfänge zu ermöglichen zwischen Leuten, die verfeindet sind, zwischen Ansichten, die Lager gebildet haben und verhärtete Fronten haben. Weißt du noch, was du vorhin gesagt hast, wie du deine Mutter zitiert hast, was sie dann mit denen gesprochen hat? Wie sie mit denen, was sie sagt, wie bescheuert, also ne, sie geht zwar auch auf Konfrontation und hart, das ist jetzt noch nicht die richtige.
Ich finde es gut, dass sie das macht.
Ich finde es auch nicht schlecht, aber danach kam erst der Schlüssel.
Sie hat gefragt.
Sie hat gefragt. Ja. Sie hat gefragt, wie kommst du zu diesem
Anbieter? Es war doch immer so, es war dann immer so, dann kommt ja der nächste Gast. Da kommt der eine, der gibt irgendeine krude Theorie von sich. Ne? Ja, ja. Meine Mutter schreit ihn an, die schreien sich beide an. Dann kommt der nächste Gast. Ja? Der nächste Gast ist dann wirklich so, dass er wieder eine ganz andere Theorie hat. Ne? Alle drei schreien sich an, diskutieren wild miteinander. Ne?
Ja.
Dann wird aber irgendwann mal gelacht. Dann verarscht man sich gegenseitig.
Ja.
Dann kommt wieder der nächste. Und das war dann jedes Mal so, dass da 4, 5 Leute, 6 Leute irgendwann mal den ganzen Abend da standen. Die haben diskutiert miteinander. Alle haben irgendwelche unterschiedlichen Ansichten gehabt. Ey, das war Comedy pur. Hart aber fair
bei Lissy.
Ohne Scheiß. Hart aber fair, vollkommen. Und es war immer saulustig. Und du hast dadurch auch verstanden, worum geht's denn eigentlich? Es geht immer darum, dass man in irgendeiner Form sich abgehängt fühlt. Von der Politik, von der Gemeinschaft. Auch so strukturelle Sachen. Dass die Leute einfach beschissen behandelt werden. Weißt du, dass eine Putzfrau immer beschissen behandelt wird. Oder,
ja.
Oder ein Friseur einfach nur ein Friseur ist oder sowas. Und da habe ich mir jedes Mal gedacht, ey, warum schaffen das Etablierte nicht, das zu sehen? Und das in ihre Kommunikation mit reinzubringen.
Weil sie nicht fragen.
Ja.
Das ist es. Und ich meine, natürlich fragen sie, aber sie fragen zum Beispiel ihr Reagenzglas oder sie fragen die Bücher oder sie fragen Marx und Judith Butler. Aber sie fragen nicht die Leute, an die sie letztendlich herangehen und sagen wollen, ihr seid auf dem Holzweg. Ihr denkt oder glaubt die falschen Dinge. Ihr verwechselt Meinungen mit Hass. Aber wenn man von vornherein das Resultat ihnen präsentiert und sagt, ihr seid da falsch. Komplett falsch und gefährlich. Selbst wenn man damit recht hat. Der Neuanfang beginnt mit einer Frage. Wie bist du überhaupt dahin gekommen?
Werbung. Matthias, ich habe die Schnauze voll.
Ich liebe deine Anfänge von Werbungen. Was? Okay, meine Aufmerksamkeit hast du. Wovon hast du denn die Schnauze voll?
Du hast dir beim letzten Mal ein gutes HelloFresh-Gericht nur für dich alleine gemacht.
Ja.
Und ich habe dich dabei jetzt erwischt, wie du es wieder machen wolltest. Ich weiß, was Weil's das so bedeutet. Gut war.
Was denn?
Du willst nicht mehr für mich kochen. Und deswegen ändern wir das jetzt. Ich koche das nächste HelloFresh-Gericht.
Alles klar, einverstanden. Ich habe mich schon bereit gemacht zu widersprechen, aber das finde ich einen guten Deal.
Ich suche jetzt was aus.
Mhm. Ich gebe dir meine Zugangsdaten.
Gnocchi-Pfanne mit grünem Spargel.
Wie heißen die?
Gnocchis.
Gnocchi. Okay, das klingt sehr gut. Mit grünem Spargel, liebe ich.
Oh, ich auch.
Was ist das zweite Gericht?
Ja, das kannst du wieder raussuchen. Das kannst du wieder kochen dann.
Mach ich. Dann nehme ich das cremige Pilzrisotto mit...
Das grimmige Pilzrisotto?
Habe ich grimmig gesagt? Cremig steht so. Da. Aber das finde ich auch gut. Ich nehme das grimmige Pilzrisotto mit den wütenden karamellisierten Birnenspalten und den extrem frustrierten Walnüssen. Ich finde, dass du ziemlich anspruchsvoll einsteigst mit grünem Spargel. Glaubst du, das kriegst du hin? Gleich beim ersten Versuch?
Ja, na klar. Ich sehe das doch bei dir mit den Rezeptkarten. Das ist doch keine Kunst.
Super, fühle mich gedisst, danke. Außerdem habt ihr gerade mitbekommen, wie praktisch dieses flexible Abo-Modell ist, denn die Bestellung, die wir da gerade machen, ist für in 3 Wochen und dazwischen pausieren wir. Und an dem Tag, an dem wir aus dem Urlaub zurückkommen, steht bei unserer Ankunft auch ein Karton von HelloFresh vor unserer Tür.
Wir haben natürlich auch wieder einen Code für euch und zwar HF. Couple off. Alles zusammengeschrieben, alles groß geschrieben.
Ich buchstabiere also nochmal. HFCOUPLEOF.
Und damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro.
In Österreich und in der Schweiz warten auch Rabatte auf euch. Und der Versand der ersten Box ist damit kostenlos.
Und der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen der Codes findet ihr in den Shownotes.
Das war Werbung.
Hey, um jetzt auch mal ein bisschen intellektuell zu klingen, ne? Ja. Weißt du, wer mein Lieblingsdude von den Philosophen ist?
Ja.
Sokrates.
Ja, ja.
Der hat's voll drauf gehabt, Mann. Der ist durch die Gegend gelaufen wie so ein Irrer, ne?
Ja.
Und hat die Leute aber gefragt.
Ja.
Der ist nicht durch die Stadt gelaufen und hat gemeint, ich habe hier folgende Philosophie und so sieht die ganze Nummer aus.
Ja.
Sondern nee, der ist zu jedem Einzelnen hingegangen und hat ihn selber dazu hin manipuliert, selber auf die Antwort zu kommen. Der hat die Leute gefragt und hat immer auf die Frage und auf die Antwort wieder eine Frage gestellt.
Ja.
Und ich dachte mir damals schon, das ist smart. Genau das will ich auch machen. So funktioniert das.
Sokrates ist dein Role Model. Du machst das auch, finde ich. Oft. Nicht immer, aber oft.
Manchmal prügele ich auch einfach.
Stimmt. Wenn du keine Fragen mehr hast, dann wird geschlagen.
Ich habe noch nie jemanden geschlagen, ne? Das ist auch ein völlig falsches Bild, was wir hier von mir verbreiten.
Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwer sich ernsthaft vorstellt, dass du eine Prügel...
Viel zu schwach dafür. Ja.
Weißt du aber, was ich interessant finde mit diesem Fragenstellen? Diejenigen, die sich komplett radikalisiert haben, die geben ständig vor, Fragen zu stellen. Das ist ja deren Ding, dass sie immer dran gehen mit, ich stelle nur Fragen. Ich frage ja nur, ne? Ich frage ja nur, wem nützt das? Wer verdient daran? Ich will ja nur mehr wissen. Ich schlucke ja einfach nicht die Informationen, so wie du Schlafschaf, die uns vom Staatsfunk vorgegeben werden.
Aber die haben ja auch für alles immer eine Antwort, ne?
Das stimmt, ja.
Ich spiele sie mal ein.
Gegen Merkel!
Stimmt. Und das ist, ja, richtig, das ist, was ich meinte. Sie geben vor, nur die Frage zu stellen. Und dann haben sie schon... Die wissen schon, dass die Antwort Merkel ist. Oh, aber auch die müssen jetzt einen Neuanfang wagen, Iris. Merkel ist weg. Das, was sie immer gefordert haben. Neue Regierung, neuer Anfang. Die
brauchen eine neue Antwort.
Ja, ich bin sehr gespannt, was die neue Antwort sein wird.
Ja.
Iris, hast du denn schon, das machst du ja immer, bevor du dann ins neue Jahr startest und vielleicht Vorsätze und neue Pläne und so weiter hast und umsetzen und angehen willst, hast du Revue passieren lassen, was das letzte Jahr alles mit sich gebracht hat?
Ich hatte Ende letzten Jahres mal einen Text für mich geschrieben.
Ja.
Der ist auch ein bisschen cheesy und so, ne? Aber da stand drin, dass ich für mich festgestellt habe, dass ich einen Impact habe.
Ja.
Gibt es ein deutsches Wort für Impact? Ich will ja eigentlich kein Denglisch hier reden.
Denglisch ist echt cheesy. Nee, aber natürlich gibt es Übersetzungen für Impact, aber keine guten. Was ist denn Auswirkung?
Also irgendwie so Effekt? Einfluss. Ich will eigentlich Einfluss sagen, ne? So.
Ja.
Und weil
aber stärker, es ist stärker als Einfluss. Es ist schon eine Wucht, ein Einschlag.
Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt denke, Influencer sein, sondern Einfluss im Sinne von alles, was ich tue, alles, was ich mache und mein Handeln hat tatsächlich eine Auswirkung.
Ja.
Und ich kann Dinge um mich herum bestimmen und ich kann das vielleicht auch weiter nach oben skalieren. Und diesen Text hatte ich Ende des Jahres für mich letztes Jahr geschrieben.
Mhm.
Und danach haben wir mit TikTok angefangen.
Ja.
Dann haben wir jetzt einen Podcast. Und die Dinge sind ja wirklich wahnsinnig gut gelaufen.
Ja.
Wir haben unsere Agentur gerettet, weil es war auch schwierig letztes Jahr mit der Agentur.
Ja.
Wir haben ganz neuen Kundenstamm aufgebaut. Wir haben viel bessere Arbeitsverbindungen. Verbindungen, ihr weißt, was ich meine, ne? Aber
sag's
also,
auf Englisch, Iris.
Relationships,
gute Connections, ja. Connectis.
Ja. Ja, also es ist alles irgendwie, es ist alles besser geworden.
Ja.
Und dann habe ich jetzt so die letzten zwei Tage gedacht, boah, krass, dass ich diesen Text damals geschrieben habe.
Ja.
Und das, ja, ein bisschen peinlich jetzt, ne? Aber ich sag mal so, manifestiert habe. Ich habe das für mich manifestiert.
Ja.
Weil ich immer vorher gedacht habe, mir stehen diese Dinge nicht zu. Mir steht es nicht zu, dass ich etwas mache und jemand anderes sich das anschaut. Also ich dachte immer, ich muss einen Auftrag haben, damit ich das machen darf.
Und jetzt stelle ich Fragen.
Okay.
Weil es ist doch erstmal wahnsinnig faszinierend, dass es eine große Erkenntnis ist, dass du einen Impact hast. Denn eigentlich müsste es das Natürlichste der Welt sein, auch menschheitsgeschichtlich betrachtet. Was ist das eine Ding, das wir, seit es diese Spezies gibt, machen. Wir verändern die Zeit, in der wir leben.
Mhm.
Die haben damals Steinchen genommen und Feuer gemacht und dann festgestellt, ich habe einen Impact. Kleine Kinder machen, das ist eigentlich das Natürlichste der Welt, dass man als Kind, als Ich-Erfahrung Dinge nimmt und schmeißt, fallen lässt und sie gehen kaputt, anderen wehtut und feststellt, oh, das tut weh, ach, und wenn mir selber wehgetan wird, ist gar nicht mal so schön. Wir erleben uns ständig überall als Wesen, die Impact haben. Warum ist das eine neue Erkenntnis, Iris? Was ist der Grund, warum man das so verliert und vergisst?
Ich glaube, das hat ganz viel mit dem Umfeld zu tun. Also bei mir war es zum Beispiel sehr, sehr viel Arbeit und gar nicht so richtig über sich selber nachdenken. Und dann bin ich in so einem Modus drin, in so einem Rhythmus drin. Und ich habe mir eine bestimmte Geschichte über mich selber erzählt. Und die war einfach, ich bin fleißig, wenn ich einen Auftrag bekomme, dann mache ich das einfach so. Und, ne?
Und dann ist es auch noch, also die Arbeit, die man macht, und das gilt ja nun mal wirklich für die Mehrheit in unserer Gesellschaft, ist selten eine, die eigene Vision zum Ausdruck bringt.
Genau.
Sondern ist fast immer eine, wo man sich als Rädchen im Getriebe empfinden kann. Und die Visionen anderer, wenn es überhaupt Visionen sind, wenn es nicht sogar nur das ist, dass jemand sagt, das haben wir schon immer so gemacht, das wird weiter so gemacht, bitteschön, schreib dein Fax.
Ja. Und ich glaube, ist jetzt auch so ganz theoretisch, aber mich kotzt es ja jedes Mal an, dass die Verantwortung bei dem Endverbraucher gesehen wird.
Ja.
Also das irgendwie heißt, trenn den Müll, achte auf deine Klimaziele, bla bla bla. Und ich denke mir, ja, alles schön und gut, aber weißt du, wie viele Aufgaben ich am Tag habe, worauf ich alles achten muss?
Ich kann keinen Müll trennen, weil ich mache den ganzen Tag, sitze ich am Computer? Was? Wie meinst du das?
Nein, ich finde es einfach, das sind zu viele Messages, die ich da den ganzen Tag bekomme, worauf ich jetzt als Endverbraucher zu achten habe, damit ich hier alles rette. Und ich mir dann denke, in der Politik müssen Dinge gerettet werden und ich habe sowieso keinen Impact darauf.
Ja, da steckt, glaube ich, eine sehr gute Antwort auf die Frage, woran es liegt. Aber es ist ja nicht falsch, die Verantwortung beim Individuum auch zu suchen. Aber nur, es ist total blöd und zuverlässig frustrierend, wenn wir als Individuen irgendwas verändern wollen, besser mit Klima und sonst was umgehen wollen und in zwei Richtungen gucken, nämlich einmal auf andere Individuen, die das nicht tun.
Ja.
Dann denkst du dir ja, toll, was bringt's, wenn ich das mache?
Genau.
Und auf die Politik, von der nur die Message ausgeht. Liebe Individuen, macht das bitte eigenverantwortlich. Wir machen nichts. Wir verabschieden keine sinnvollen Gesetze, sondern wir schieben uns gegenseitig Gelder hin und her und vertuschen das dann und können uns nicht mehr erinnern, dass wir Cum-Ex und Wirecard gedeckt haben und mitgemacht haben und so.
Und von diesem Gefühl habe ich jetzt für mich festgestellt, ist es gut, sich zu verabschieden.
Ja.
Und das nicht auf alle Projekte oder auf alles, was man im Leben tut und macht, zu übersetzen. Dass man jedes Mal sagt, ah, bringt ja eh nichts.
Ja.
Das ist total falsch.
Ist es, aber es ist jetzt verständlich, warum wir alle darauf kommen. Wir hätten keinerlei Impact, null Macht. Denn da, wo die wirklich großen und wichtigen Entscheidungen getroffen werden, sind wir als Individuen ja nicht mal anwesend. Wir erfahren ja, wenn wir Glück haben, kleine Bruchteile von dem, was da entschieden wird.
Was die da oben entscheiden.
Ja, die da oben, genau. Also sind wir machtlos. Finde ich eine wirklich gute Erkenntnis. Wenn du das hast du vor einem Jahr geschrieben und das hat dann dein vergangenes Jahr so stark geprägt.
Es hat, ja, ich habe das letztes Jahr geschrieben und dann auf einmal guck mal, was wir jetzt alles gemacht haben.
Ja.
Wahnsinnig viel dieses Jahr umgesetzt. Das ist wie so ein Bausteinchen. Mhm. Jeden Monat kommt ein neuer kleiner Baustein hinzu und man baut sich jetzt was.
Ja.
Und das ist ein schönes Gefühl. Da denke ich mir, da möchte ich gern weitermachen. So. Ist dir das eigentlich klar, was wir so gemacht haben? Hast du mal über das Jahr nachgedacht?
Ich habe mich noch nicht in Ruhe hingesetzt. Ich hatte noch nicht die Zeit dafür. Aber ich merke es natürlich sofort, wenn du diese Frage stellst. Das ist viel. Und ich habe so viel gelernt in dem Jahr. Ich glaube wirklich, ich war vor dem Jahr schon, bevor wir jetzt Content gemacht haben und damit auch wie gewachsen sind und Leute erreichen und die uns so viel zurückschicken und so. Ich hatte vorher schon die Haltung, dass ich möchte, dass das konstruktiv ist und so weiter. Aber so viel in so kurzer Zeit darüber, wie das funktioniert, habe ich noch nie gelernt. Also auch zum Beispiel, wie der PR-Berater losging.
Mhm.
Dass das erstmal noch einfach nur dieser Aspekt, was finde ich lustig, wenn man dem gegenüber sagt, das klingt jetzt aber dumm, und im März zu sagen, sie haben noch nie was Kluges über Frauen gesagt, habe ich in einem der ersten PR-Berater-Videos gesagt. Und das hat sich nach und nach dahin verändert, auch mit dir zusammen, wo wir dann drüber gesprochen haben, wie diese Figur noch feiner wird und so, in dieses Konstruktivere. Der Typ will helfen, Fragen stellen und den Leuten helfen, dass sie nicht so gravierende Fehler machen. Und darin liegt dann die Komik, wenn er damit scheitert, statt ihnen Vorwürfe zu machen.
Weißt du, was ich bei dir echt gut fand dieses Jahr? Was ich eigentlich durch dich gelernt habe. Du hast, obwohl der PR-Berater so richtig ab durch die Decke ging, ne? Haben ja andere Promis davon, teilweise Politiker haben es teilweise geteilt, Promis haben es geteilt, du warst in irgendwelchen Twitch-Sendungen. Man hat so richtig gemerkt, das kommt an. Die Leute finden das super. Und ich glaube, 80% hätte dann gesagt, okay, weißt du was, Hände gerieben, ich hau jetzt hier einen raus nach dem anderen. Und du hast es nicht gemacht.
Stimmt, ich habe jetzt sogar eine längere Pause. Ich muss bald wieder neu damit mal loslegen.
Du musst gar nichts, sondern du hast mir richtig beigebracht, dass es wichtig ist, dass man sich Pausen nimmt. Und du hast ja dann nicht Pause im Sinne von Urlaub gemacht, sondern du hast ganz oft gemerkt, okay, jetzt bei der Nachrichtenlage, weißt du nicht, ob das jetzt so richtig ist, dass man wirklich mit einem Gag rausgeht. Das ist zum Beispiel das, was mich öfters bei Twitter gestört hat. Dass, mir geht es ja nicht darum, dass man den Humor wegmacht, aber da ist ja auch so eine, unter den Gag-Autoren auf Twitter, das ist ja auch eine eigene Branche. Ja. Und eine ganz eigene Dynamik, die da entstanden ist.
Ja.
Und da muss man jetzt zu jeder Sache irgendwie einen Gag raushauen und wieder und jeden Tag, weil der Algorithmus muss befeuert werden und das muss gemacht werden. Und das ist ja auch ein massiver Druck. Mhm. Und du kannst dann gar nicht so sehr über die Sachen nachdenken, wie man darüber nachdenken sollte. Und du hast dich immer hingesetzt und du hast immer richtig über die Dinge nachgedacht und hast gesagt, nee, das ist jetzt gerade nicht gut, wenn ich zu der Sache das und das mache. Das muss jetzt erstmal für sich stehen. Oder halt manchmal aus privaten Gründen, wo du gemerkt hast, oh nee, jetzt haue ich dann einfach nur irgendwas raus, was ich raushauen will, aber ist das überhaupt gut? Und das war was ganz Neues für mich dieses Jahr, weil ich es einfach auch anders vom Job kenne. Ne? Vom Job, da wirst du jedes Mal gefordert, du musst irgendwie dann raus und das soll schnell passieren und du musst immer 24/7 musst du verfügbar sein, so gefühlt. Ne? Und ich fand das ganz schlau und richtig zu sagen, nee, jetzt einfach mal eine Pause und jetzt einfach mal über die Dinge nachdenken. Weil ich glaube, die Leute, die das nicht machen, die kommen dann in sowas rein, was wirklich mental nicht gesund ist. Und dadurch, dass jetzt auch gerade diese Krise einfach so heftig ist, könnte ich mir vorstellen, dass das so doppelt belastet.
Ja, das stimmt. Man muss schon fairerweise sagen, dass mir selber meine Pause jetzt ein bisschen zu lang ist. Deswegen meinte ich auch, ich muss nicht neu machen, aber ich möchte wirklich.
Ja, du hast wieder Bock.
Ja, und
Ideen,
genau,
das ist ja der Unterschied.
Richtig.
Genau.
Ja. Es gab jetzt in den letzten Wochen schon viele Dinge, die passiert sind, wo ich mir dachte, oh, da möchte ich was zu machen. Ich kam aber nicht dazu. Ich muss aufpassen, von der anderen Seite jetzt gesehen, dass ich mich nicht zu sehr an die Pause gewöhne und dann verpasse und sage, ach, jetzt bin ich aber nicht schnell genug dran gewesen und so. Aber du hast schon vollkommen recht damit, dass es mir richtig gut getan hat, obwohl ich vielleicht gekonnt hätte, zu sagen, nein, jetzt nicht.
Ich habe die Woche Dawson's Creek geguckt.
Mhm.
Und in Staffel 5 gibt es einen Professor, der heißt Professor Wilder. Und ja, wenn man sich das heute anguckt, dann denkt man sich schon, was haben die da eigentlich damals gedreht? Junge Studentin, Professor, die beiden Techtelmechtel und so, ne? Ich fand's ganz toll. Ich mochte das. Ich hab ganz viel Sehnsucht bekommen. Ich habe mir gedacht, boah, wie gerne wäre ich auf einem College.
Und hättest einen MeToo-Skandal mit einem Professor.
Absolut. Und wie gerne würde ich jetzt über Bücher nachdenken und so weiter und so fort. Aber tatsächlich hat mich ein Zitat von diesem Professor total inspiriert.
Ja.
Und zwar, er hat Flaubert zitiert. Mhm. Ich weiß nicht mal, was das genaue Zitat war. Er hat eigentlich nur über Flaubert gesprochen. Ne?
Mhm.
Und es geht darum, dass Flaubert die größte Freude in der Vorfreude sieht. Mhm. Also eigentlich noch weiter gefasst in den Dingen, die nicht passieren. Also sagen wir mal in menschlichen Begegnungen. Du willst was mit einem Menschen haben, aber es geht nicht. Wie jetzt bei den beiden. Er war ein Professor, sie war eine Studentin, er wäre geflogen, wenn er was mit ihr gehabt hätte. Also hat das irgendwie romantisiert und gesagt, er wird es immer in seinem Kopf irgendwie tragen, bla bla bla. Ne? Aber ich fand das irgendwie gut auf die Pandemie bezogen. Ich habe doch immer gesagt, wenn die Pandemie vorbei ist, dann machen wir alle miteinander rum.
Naja.
Also wir fassen uns alle an, ich werde alle Fremden anfassen und so. Mit
super.
100%iger Wahrscheinlichkeit wird das nicht passieren, jemals, dass ich fremde Menschen anfasse.
Ist auch ganz gut so, weil jetzt hast du schon den zweiten Anlass für einen kleinen Shitstorm geliefert.
Ja.
Du willst MeToo-Skandal mit einem Professor als Studentin haben, du willst Leute einfach anfassen.
Ja, aber einfach dieser Gedanke, Dinge nicht zu tun.
Aber zu können.
Genau.
Gibt es eigentlich etwas, das du bereust, nicht getan zu haben?
Im Leben jetzt oder in diesem Jahr?
Ja, wo du zum damaligen Zeitpunkt dachtest, ich könnte, ich mach's aber nicht. Und hinterher hast du dir gedacht, hätte ich's mal gemacht.
Ja.
Schon.
Mhm, habe ich.
Ist ein schlechtes Gefühl?
Nee.
Aha, okay.
Also ich habe so ein paar Sachen, ne, wo ich mir denke, warum, zum Beispiel, dass du in einer Beziehung drin bleibst. Warum? Ne? Obwohl du eigentlich für dich festgestellt hast.
Iris, verlass mich nicht.
Nein, also obwohl du weißt, das ist ja totaler Quatsch, dass man da zusammenbleibt. Ne? Das funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Also mein heutiges Ich würde viel schneller sagen, hey, hör mal zu, das funktioniert nicht. Oder zum Beispiel beruflich, dass man mit Mitarbeitern arbeitet. Und da ist das noch nicht mal böse gemeint, wenn man einfach merkt, das funktioniert nicht, weil jeder ist auch irgendwie anders gestrickt.
Wenn man es genau nimmt, sprichst du aber gerade sogar vom Gegenteil. Du sprichst nicht von den Dingen, die man nicht gemacht hat, nämlich etwas zu beenden, sondern du sprichst davon, dass du etwas gemacht hast, nämlich es fortzusetzen.
Ja, genau.
Und darin liegt dann eher, ist das ein Reuegefühl? Ja. Ist es ein, hätte ja, schon. Ich mal?
Ja, schon. Ich denke, Dinge hätten sich beschleunigt. Ich hätte etwas in eine bessere Richtung lenken können.
Ja, okay.
Ja.
Also es ist beides. Es ist ein Laufen lassen, was man bereut, und ein versäumtes Ändern. Versäumte, genau. Agenda.
Ja.
Das ist interessant. Ich weiß nicht, ob ich das so stark empfinde wie Flaubert. Das Gefühl des ungenutzten Potenzials. Weil anfangs meintest du noch, es ist eine große Freude in der Vorfreude. Aber dann hast du das sofort so formuliert, und es wäre jetzt dann spannend, ob Flaubert das auch sagt. Wie groß ist denn das Bewusstsein, dass man es wirklich niemals tun wird und sich trotzdem freut darüber, dass man es ja tun könnte? Das klingt voll nach sich ins Fäustchen lachen. Ich könnte jetzt dies und das. Aber man weiß schon, man wird es niemals tun. Ist das so?
Ja, ich glaube, also so habe ich es zumindest interpretiert.
Hm.
Und ich finde es gut, weil es eine Tiefe in einer bestimmten Art und Weise zulässt, dass du eine Bindung mit einem Menschen zulässt,
mhm,
und du weißt, da wird aber niemals zum Beispiel was gehen.
Ja.
Aber dann bleibt irgendwie trotzdem diese Bindung da, dieses, da bleibt was.
Ich verstehe.
Was ich irgendwie anders anwende. Ich weiß, ein bisschen weird, was ich jetzt rede.
Nein, ich glaube, ich verstehe es. Ich merke auch gerade, warum oder wo eine Parallele ist, nämlich zum Beispiel Höhenangst, ja. Habe ich ja nicht so stark. Ich komme damit ganz gut klar mit großen Höhen. Aber wer starke Höhenangst empfindet, kann das vielleicht bestätigen. Ich habe es zumindest oft gehört und gelesen, dass das eigentlich die Angst vor sich selbst ist, dass man springen könnte. Das ist Schwindel, das ist Höhenangst. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Diese Parallele mit dem Potenzial, ich könnte. Und das hat echte emotionale Auswirkungen, sogar auf den Körper.
Mhm.
Dass der Körper anfängt, Adrenalin auszuschütten und so. Nur weil man sich gerade in dieses Gefühl oder in das Potenzial hineinbegibt, ich könnte ja.
Voll. Ich habe auch gerade überlegt, ob die Regierung mit Flaubert vielleicht die Leute dazu bringt, dass sie vielleicht einfach nicht auf Massenveranstaltungen gehen. Sie könnten. Ja.
Ich glaube, die halten sich in jeder Hinsicht an Flaubert. Wir könnten regieren.
Aber sie tun es nicht.
Wir könnten, aber wir finden es viel schöner, uns das nur vorzustellen. Das kann sehr gut sein, ja. Apropos, was sind deine Vorsätze für 2022? Was nimmst du dir vor und machst es dann eh nicht, aber freust dich über die Vorstellung?
Es gab eine Sache, wo ich mir gedacht habe, there is no glory in prevention, hat ja mal Drosten gesagt.
Ja.
Und der hat es, glaube ich, auch von irgendjemand anderem.
Ja.
Und
Veni, Vidi, Vici, wie schon Drosten sagte.
Nein, ich habe auch mir überlegt, ich könnte ja auch was mal so vorbereitend machen.
Mhm.
Also bevor etwas eskaliert. Und ich habe mir jetzt ja die Nachrichten in den letzten Wochen durchgelesen und die ganzen Experten haben gesagt, hey, das wird alles total schlimm. Der Januar, Februar, die Zahlen, das explodiert, man wird nicht wissen. Die haben ja sogar gesagt, es könnte der Extremfall eintreffen, dass kein Strom vorhanden ist, dass die Wasserversorgung schwierig wird und so weiter und so fort. Ne?
Mhm.
Und das sind ja echte Horrorszenarien. Und dann habe ich mir so gedacht, ey, das ist für uns alle ein bisschen schwierig. Wir sollten uns jetzt alle ein bisschen mehr um unsere mentale Gesundheit kümmern.
Mhm.
Und gerade in meinem Fall als Arbeitgeber hatte ich so den Gedanken, was kann man denn machen? Also jetzt, wenn wir auch neue Leute einstellen.
Ja.
Also mir geht es jetzt nicht darum, dass man Verständnis für Mitarbeiter hat und so, ne? Für ihre Situation.
Das ist total überbewertet, Verständnis.
Ja, die muss man, braucht man. Nee, Quatsch. Also das ist ja ein Standard, ne? Ja. Also jetzt auch so bei uns, absoluter Standard. Jeder hat die Pandemie erlebt da anders. Und man muss irgendwie darauf eingehen und so weiter und so fort. Ich glaube aber, das langt nicht. Und jetzt ist aber für mich die Schwierigkeit, ich bin keine Psychologin, wir sind auch kein Konzern, wir können uns jetzt hier nicht 20.000 Leute leisten, die uns irgendwie beraten. Und ich hatte mir erhofft, dass wenn ich auf LinkedIn so einen Post mache, ja, finde den Fehler, ne?
Ja.
Wenn ich auf LinkedIn so einen Post mache und frage, hey, wer hat denn Lust auf einen Austausch? Was könnte man im nächsten Jahr bezüglich mentaler Gesundheit für Mitarbeiter machen?
Ja.
Wer hat denn daran Interesse? In meiner Traumwelt habe ich mir gedacht, dass ich, weiß ich nicht, 10 Leute finden, die ich cool finde. Und man trifft sich irgendwie vielleicht einmal im Monat oder alle 2 Wochen online. Und dann redet man so darüber, was könnte man machen? Es geht nicht darum, um Probleme auszutauschen, sondern eher, was kann man strukturell verändern? Was wären Möglichkeiten?
Ja.
So, und dann habe ich das auf LinkedIn gepostet und dann haben das auch viele Leute geliked und fanden das gut und haben dann so geschrieben, ja, ey, ich bin voll für Austausch, ich möchte das. Ein paar haben auch wirklich interessante Sachen geschrieben, ne?
Ja.
Einer hat mir auch eine interessante Studie geschickt, also ohne, dass er irgendwas dafür wollte. Mhm. Das war aber die Minderheit, ne? Dann fing das an in meinen Privatnachrichten, dass ein LinkedIn-Coach nach dem anderen reinkam. Ey, Matthias, ich weiß nicht, wie viel Hass ich in letzter Zeit verspürt habe in den letzten Tagen. Die wollen mir alle was verkaufen.
Ja.
Dieses, hallo Iris, ich habe gesehen, du hast Probleme. Und ich bin, nein, Mann, ich habe keine Probleme. Ich habe kein Problem. Ich möchte wirklich schon vorher über eine Sache nachdenken und die direkt strukturell einbinden.
Ja.
Weil ich weiß, wenn ich das jetzt nach hinten schiebe, dann kommt die ganze Kacke und es nervt. Deswegen möchte ich es jetzt schon machen, damit es im November läuft, so ungefähr, weißt du?
Und jetzt sind die LinkedIn-Coaches dein Problem. Es ist immer schön, wenn sich Probleme ankündigen mit, ich habe gesehen, du hast Probleme. Und bis Horror. Dahin hattest du noch keins.
Horror. Telefonanrufe, E-Mails, Privatnachrichten. Jeder versucht mir irgendeine Scheiße zu verkaufen gerade. Mhm. Irgendwelche Coaching-Seminare. Und was ich nicht alles bräuchte. Was ich mir denke, das ist doch alles irgendwie, das weiß ich doch schon.
Ja.
Nichts Neues. Ich rede gerade über was ganz anderes, Essentielles. Und jetzt habe ich voll den Druck, weil ich antworte dann nicht mal bei LinkedIn. Jetzt warten auch viele Leute. So nach dem Motto, okay, jetzt hat die das gepostet, ich bin bereit. Wann können wir uns denn jetzt treffen? Jetzt gehen die mir auf den Sack. Was habe ich mir denn da für ein Ei gelegt?
Ja.
Warum habe ich das gemacht? Wie kam ich überhaupt auf die Idee, dass LinkedIn ein Ort wäre, wo ich sowas besprechen könnte? Völlig schwachsinnig. Das ist einfach eine reine Verkaufsshow. Ich habe immer das Gefühl, jeder postet da etwas und wir haben alle so einen Elternkomplex.
Hm.
Guckt euch alle meine Erfolge an. Dann werden alle Erfolge aufgelistet und es macht dann jeder. Und es interessiert doch keine Sau. Keinen interessiert es untereinander. Du weißt, jeder, der darunter ein Like gegeben hat, der ist in irgendeiner beruflichen Verbindung zu dieser Person.
Ja.
Das inspiriert nicht, es interessiert keinen. Warum zur Hölle sollte man das posten?
Man bedenke übrigens, dass alles, was du gerade hier für einen Rant von dir gibst, deine Antwort auf meine Frage ist, ob du Vorsätze hast. Ich hab Hass.
Leider,
ich hab Probleme, die ich nicht haben wollte.
Also ich möchte Management lernen.
Okay.
Gut, nach 4 Jahren Agentur, ne?
Ja, nein, ich finde das nicht so abwegig, ja.
Ich möchte es lernen. Ich möchte wissen, wie baue ich strukturell Dinge.
Iris, du machst denselben Fehler wieder. Jetzt sagst du es im Podcast. Glaubst du nicht, dass uns Manager-Trainer zuhören im Podcast?
Ich will wirklich, wie irgendjemand schickt mir irgendeinen Verkaufsscheißdreck. Nein, ey, ich möchte das nicht. Nichts, nein, ich kaufe
Liebe Iris, Küche. Ich habe im Podcast gehört, du hast Probleme
ja.
mit Management. Hier ja. mein Kurs.
Mit diesen Atemreduktionsübungen.
Atemreduktion ist richtig gut.
Kann ich dir helfen? Diese Meditationsübungen können deinem ganzen Team oder Yoga. Biete deinen Mitarbeitern Yogakurse an. Mhm. Mit diesem Yogakurs kannst du das und das. Dann habe ich mir gedacht, Mann ey, wir sind alle im Homeoffice, geh mir mit deiner Yogascheiße nicht auf den Sack. Wir haben alle YouTube.
Ja, ja, stimmt. Man
können
muss
alle irgendwie
nicht live
Yoga.
Und für Geld, ja.
Ja.
Komm, wir packen euch in die Shownotes auch noch ein Yoga-Video.
Werbung.
Was macht ihr denn da? Sagt mal ehrlich, was macht ihr da eigentlich, während ihr Couple Off hört?
Habt ihr eine Fußmaske drauf?
Sagt direkt aufs Produkt, finde ich gut. Ihr könntet die Zeit beim Podcast hören ja für Wellness, für Skincare nutzen.
Ich habe zum Beispiel gerade die intensiv pflegende Fußmaske von Schebens drauf.
Und zwar auf den Füßen, wo sie hingehört. Und tut gut, oder?
Ich habe danach ganz zarte Füßchen. Ich liebe das, meine Füße zu pflegen. Es gibt auch 2 neue Produkte von Schebens, und zwar die pflegende Fußbutter und dann gibt es so regenerierende Fußpatches.
Das ist doch wirklich der optimale Zeitpunkt, das beim Podcast aufnehmen oder für euch beim Podcast hören einzusetzen. Außer ihr hört Couple Off, wenn ihr am Steuer sitzt. Dann würde ich nichts mit den Füßen machen. Aber wir haben euch ja bisher vor allem von den Gesichtspflegeprodukten von Schebens erzählt. Diesmal geht es ums andere Ende des Körpers.
Da gibt es zum Beispiel gerade für den Sommer gut die Anti-Hornhaut-Fußmaske. Die löst Hornhaut ganz sanft, aber super effektiv mit Milchsäure ab.
Dann gibt es noch die Peeling-Fußmaske und die ist super einfach anwendbar. Eigentlich alle Masken.
Ja, auch diese regenerierenden Fußpatches, die du gerade erwähnt hast, die sind zum Beispiel für bestimmte Stellen einfach zum Aufkleben, zum Beispiel an der Ferse. Und das peelt da dann auch die Haut ganz sanft und hinterlässt so ein geschmeidiges Gefühl.
So, wenn ihr jetzt Lust auf weiche und geschmeidige Füße habt,
dann macht euch auf euren harten und ungeschmeidigen Füßen auf den Weg in die Drogerie. Denn da findet ihr all diese Schäbensprodukte und natürlich auch online.
Den Link und alle weiteren Infos findet ihr in unseren Shownotes.
Das war Werbung.
Ja, also ich weiß noch nicht, ich muss mir noch Gedanken machen über meine Vorsätze fürs nächste Jahr. Vielleicht Offenheit oder so.
Ja. Wir haben übrigens mal wieder eine Folge gemacht, wo bisher keine Sprachnachricht von irgendwem kam. Kamen welche?
Ja, ich habe einige bekommen, aber die waren alle relativ ähnlich. Es ging immer darum, einen Therapieplatz zu finden. Das ist echt auffällig, dass sehr, sehr viele von Therapieplätzen und so sprechen. Und ich drücke euch allen die Daumen, dass das nächstes Jahr klappt.
Ja.
Ich kann mal eins vorspielen, was ich ganz witzig fand.
Du fragtest in deiner Story ja gerade nach Vorsätzen für das neue Jahr. Ich bin schockiert. Was denn für Vorsätze? Also, selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme ja ganz feste vor, mit dem Rauchen aufzuhören, ne? Knüller-Zeitpunkt. Dann kommt die 18. Welle auf uns zugerollt und ich fange an, mehr zu rauchen denn je. Also es ist so unplanbar geworden, die ganze Scheiße. Was für Vorsätze. Nicht böse gemeint, aber was für Vorsätze. Was meint ihr damit? So, was habt ihr vor? Ich kann mir nicht mal vornehmen, so, und oh, ich würde mal gern wieder die Familie im Süden besuchen. Ja, was, wo soll ich denn hin? Scheiß Corona.
Ey, bei allem Verständnis, vor allem für den letzten Teil mit der Familie, ne? Dass man bestimmte Dinge wirklich nicht tun kann aufgrund der Lage, wie sie ist. Aber wie kann man denn die Frage, ob man raucht oder mit dem Rauchen aufhört, von äußeren Umständen abhängig machen? So viel zu deiner Erkenntnis, ich habe einen Impact. Jede Agenda, weißt du was, wenn ich das höre, denke ich mir auch, dann kannst du gleich Heroin nehmen.
Perfekt, weil hier ist perfekt, es geht nämlich noch weiter.
Okay.
Ja, okay. Also ich habe angefangen, mir meine Nachricht jetzt selbst anzuhören. Mir ist aufgefallen, das klingt ganz schön pessimistisch. Ja. Wollen wir ja natürlich nicht. Also mein Vorsatz ist, ich werde auf gar keinen Fall, komme was wolle, 2022 anfangen, mir Heroin zu spritzen. Ist doch ein guter Vorsatz. Ganz egal, wie krass die Welt untergeht, so weit werde ich nicht gehen. Das nehme ich mir jetzt ganz fest vor.
Richtig gut.
Man muss harte Grenzen setzen, das stimmt. Und da ist Heroin natürlich wirklich, das ist eine schöne Linie, wo man sagen kann, die überschreite ich nicht. Oh Gott, wie schlimm kann es sein, wenn man sagt, da ziehe ich meine Grenze, da gehe ich nicht drüber. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn das auch gerade repräsentativ ist, als Sprachnachricht für viele, die du bekommen hast, die alle sagen, es sieht so schlimm aus, wie soll ich überhaupt hier
New Beginnings gesagt, und Vorsätze,
wie soll ich mich damit beschäftigen? Es gibt ja in der Literatur, auch in den ältesten Geschichten, die wir haben, da geht es um genau das. Ich frage mich das nämlich immer wieder, auch als nichtgläubiger, nicht religiöser Mensch, ich frage mich das trotzdem immer wieder. Dieses Leben hat ständig irgendeine Scheiße für uns parat. Und zwar für uns alle. Ich kenne niemanden und kann es mir auch nicht vorstellen, hier ein Leben zu leben, das nicht irgendwann irgendeine richtig ekelhafte, schlimme Scheiße für uns parat hat. Und wir müssen doch nicht nur damit umgehen lernen, sondern auch andersrum, ich beneide niemanden darum, der zu wenig davon hat. Stell dir mal vor, du könntest dir dein Leben vorher schreiben und aussuchen. Würdest du dir da reinschreiben, dass da nichts Aufregendes passiert?
Stimmt.
Nichts Schlimmes passiert. Weil ich meinte mit Literatur, die Odyssee. Kennst du die? So ein bisschen, was da so passiert? Odysseus?
Nee, ist nicht der mit dem Boot.
Doch.
Doch?
Doch, doch. Der ist, pass auf, der hat eine Beziehung, die ist richtig schön mit Penelope. Und trotzdem, die lässt er dann zurück auf Ithaka und sagt, ich komme bald wieder und zieht in den Krieg. 10 Jahre dauert dieser Krieg. 10 Jahre ist er schon mal weg. Weitere 10 Jahre braucht er, um zurückzukommen zu ihr. 7 davon, und um die Stelle geht es mir in der Odyssee, 7 Jahre verbringt er auf einer Insel, bei Kalypso. Das ist so eine Göttin, die ist wunderschön und die haben ein Verhältnis. Am Anfang findet er es noch gut, aber nach ein paar Jahren denkt er sich, oh Mann.
Zurück zu Penelope.
Genau. Aber eigentlich ist dieser Zustand bei ihr auf der Insel, er hat genug zu essen, genug zu trinken, die Sonne scheint, es ist blaues Meer, es ist das, was wir wahrscheinlich uns alle unter einem paradiesischen Leben vorstellen. Mhm. Und trotzdem will er halt irgendwann los. Aber er hat sein Schiff nicht mehr. Und Kalypso hat auch keinen Bock, ihn gehen zu lassen erstmal. Mhm. Also vor allem hat Odysseus, wenn man so ein Attribut ihm zuordnet, er ist ein wahnsinnig schlauer Typ. Und sie genießt es mit ihm, dieses Verhältnis. Aber die Götter befehlen es dann auch irgendwann, muss ihn jetzt mal gehen lassen, er muss zurück zu seiner Frau und sie ist sauer deswegen, aber sagt, ja gut, wenn die Götter, wenn die anderen Götter das befehlen, dann mache ich das schon. Zeus hat es gesagt, okay, ich muss. Spricht mit ihm, der sitzt auch total traurig am Strand und guckt raus aufs Meer und sagt, komm, wir bauen dir ein Floß, wir bauen dir ein kleines Bötchen, kannst du zu deiner Frau. Und ich würde gerne diese Stelle hier abschließend in der Folge, weil es auch so ein Neuanfang ist, zu sagen jetzt, ciao, raus aufs Meer und mach dich auf was Neues gefasst. Ich würde das ja gerne vorlesen, aber es gibt, finde ich, keine wirklich tolle Übersetzung davon. Also keine, die schön klingt. Es gibt eine von Heinrich Voss zum Beispiel, da klingt es dann aber so. Wahrlich, du denkst, ein anderes als mich zu senden, o Göttin, die du mich, Heißeste, im Floße des unermesslichen Meeres, furchtbare Flut zu durchfahren, die selbst kein künstlich gebautes, rüstiges Schiff durchfährt, vom Winde Gottes erfreuet.
So hat Odysseus gequatscht. Der hat sich schon gerne selber reden gehört. Ne? Ja. Der, wahrscheinlich hat er über sich selber gesagt, dass er schlau ist.
Ja,
ne?
Wahrscheinlich. Ja.
Hört man raus.
Ja. Nein, du musst es dir so vorstellen. Also das ist Homer, der diese Geschichte erzählt hat, die auch wiederum für ihn, als er lebte, wenn es ihn überhaupt gab, was man auch nicht weiß, ob ein echter Mensch oder ein Kollektiv oder was auch immer. Aber das war auf eine Weise geschrieben, das war eher ein Gesang. Das hatte einen Rhythmus im Originalgriechischen. Das war immer dam, da, da, dam, da, da, dam, da, da, dam, da. Da haben sie wahrscheinlich dazu getrommelt und sich auf diese Weise diese alte Sage erzählt. Mhm. Und in der deutschen Übersetzung, wenn ich das jetzt vorlesen würde, die Stelle, um die es mir geht, man kann überhaupt nicht verstehen, worum es geht. Und ich habe es mal paraphrasiert, so dass man es wirklich versteht. Also, sie hat ihm gerade gesagt, komm, mach einen Neuanfang, hier hast du ein Floß. Mhm. Er antwortet, Göttin, wie kannst du mich in so einem kleinen Bötchen über das riesige Meer losschicken? Das ist gefährlich. Selbst große und stabile Schiffe gehen dabei oft zu Bruch. Das ist genau die Stelle, die wir gerade in kompliziert gehört haben. Ja? Mhm. Du hast doch was anderes vor. Du willst doch einen Shit-Move mit mir machen. Ich setze mich nicht in dieses Boot rein, außer ich habe Gewissheit, ich habe eine Garantie, dass du mich nicht schon wieder verarschst. Weil er ist ihr Gefangener, ne? Mhm. Sie will ihn nicht gehen lassen. Der hat Grund zur Annahme, dass sie ihn verarschen will. Und sie lächelt. Ich finde das auch echt schön. Das ist so ein alter Text. Und sie lächelt und tätschelt seine Hand. Und dann sagt sie, was bist denn du für ein Racker? So schlau von dir. Es ist immer, jede Gelegenheit wird benannt, wie schlau er ist. So schlau von dir. Andere wären jetzt viel zu naiv, das anzunehmen, was du da annimmst, dass ich was im Schilde führe. Aber gut, ich schwör's. Dann macht sie einen fetten, fetten Schwur. Aber guck mal, Odysseus, ich versetze mich in dich hinein und du tust mir so leid, dass du hier sehnsüchtig am Strand sitzt und da los musst. Und ich habe ja kein kaltes Herz. Aber willst du mich wirklich verlassen? Dann macht sie wirklich nochmal einen Shit-Move, ne? Und versucht ihn irgendwie zu überreden. Willst du mich verlassen? Ich wünsche dir ja alles Gute, aber wenn du schon wüsstest, was ich weiß, wie beschissen diese Reise noch für dich wird, dieser Neuanfang, wenn du dich jetzt auf den Weg machst, das wird die Hölle. Wenn du das wüsstest, dann würdest du hier mit mir zusammenbleiben und würdest es auch erlauben, dass ich dich auch unsterblich mache. Und dann bleiben wir zusammen. Aber du willst ja unbedingt zu deiner Alten, jetzt ist sie dann eifersüchtig, ne? Du willst, von der sprichst du ja jeden Tag. Ich bin ja auch nicht weniger attraktiv als die. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass überhaupt eine menschliche Frau so schön sein soll wie eine Göttin. Mhm. Jetzt zeigt sich, dass er schlau ist, wie er ihr antwortet, weil er ihr diese Eifersucht nimmt und sagt, jetzt Göttin sei nicht beleidigt. Wir wissen beide, dass Penelope nicht so groß und so hübsch ist wie du. Da macht er sie auch ein bisschen schlecht. Ja, ja, die wird alt und du bist ganz toll und du bist unsterblich und bla bla bla. Weiß ich alles. Aber ich habe halt Heimweh. Und wenn ich unterwegs wieder nur leide, dann halte ich das eben aus. Mein Herz kennt das Aushalten von Leid. Ich habe da schon so viele Schicksalsschläge erlebt, bevor ich bei dir angekommen bin, sowohl auf hoher See als auch im Krieg. Und wenn jetzt wieder so ein Schicksalsschlag kommt, passt schon. Und das ist der Abschied zwischen den beiden. Naja, okay, während er das ja antwortet, geht die Sonne unter und die gehen dann nochmal in die Höhle und poppen nochmal. Aber dann macht er sich auf den Weg. Und ich finde diese Haltung, dass er sagt, ja, ich kenne doch Leid, ich hab's doch ausgehalten. Wenn jetzt mehr kommt, das werde ich auch noch aushalten. Das ist die Haltung, die ich uns allen für Neuanfänge wünsche.
Also dein Vorsatz fürs nächste Jahr ist Leid. Willst du mir jetzt sagen, ciao Iris?
Aushalten. Ja, genau. Ja. Ciao Iris. Nein, du wärst meine Penelope. Zu dir würde ich
nicht
zurück
so nach, schön.
Nach 7 Jahren erwarten.
Nicht so, kein bist, guter Körper.
Du drehst mir jetzt aber auch einen Strick, wo immer du kannst, ne?
Mach mal die Podcast-Folge aus. Wir werden jetzt gleich mal miteinander reden.
Ja, wir sind eh am Ende. Das war's. Wir brauchen nur noch kurz ein Outro. Ich benutze mal deine Frage, was für einen Vorsatz ich habe. Einen kleinen und pragmatischen. Unsere New Beginnings, unsere Anfänge, wie wir die Folgen starten, daran müssen wir arbeiten, 2022. Weil ich schneide mal im Outro zusammen, wie verkackt wir unsere bisherigen 29 Folgen gestartet haben.
Es ist ja das Ende des Jahres, ja? Hm. Ich will ganz ehrlich nochmal mich bedanken.
Ja.
Ihr habt uns was ermöglicht, wovon ich noch nie zu wagen geträumt hätte.
Ist richtig, das Iris, exakt so sagt man das. Wovon ich noch nie zu wagen geträumt hätte.
Perfekt. Ach Mann. Ich will einfach nur Danke sagen. Wirklich, weil, ach, das ist krass einfach.
Ja.
Jetzt habe ich Tränchen im Auge, weil das ist wirklich, bedeutet mir ganz viel. Was mir auf auch. TikTok passiert, was im Podcast passiert, der gesamte Austausch, die ganzen Nachrichten, die wir so über die letzten Monate bekommen haben, das hat mein Leben wahnsinnig aufgewertet. Und ich hoffe, wir können euch nur einen Bruchteil von dem zurückgeben, was ihr uns gebt. Vielen Dank dafür.
Ich kann mich dem nur anschließen. Ich finde es richtig schön, wie du es gesagt hast.
Abonniert unseren Kanal. Schreibt einen Kommi. Man kann jetzt auf Spotify auch Bewertungen für einen Podcast abgeben. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns da bewertet. Matthias, wir müssen jetzt wirklich ausmachen, weil ich hier am Heulen bin. Das ist echt, ich versuche schon die ganze Zeit irgendwie mit Humor zu gehen. Geht nicht mehr.
Okay, dann spiele ich jetzt das Outro rein.
Macht's gut.
Habt ein schönes Jahr.
Hallo.
Hallo.
Matthias, wir haben uns doch heute den ganzen Tag schon gesehen.
Scheiße, wir haben eine Mücke im Studio.
Es ist immer noch der absolute Horror für uns, den Podcast zu beginnen. Ja. Ich finde, es ist richtig reine Folter. Manipulations. Fugie 17. Was ist mit meiner Stimme los? Ich mach Stimme oben. Ich muss mich bei dir bitten.
Fängt schön an. Na, seid ihr öfter hier? Ich habe Aufnahme gedrückt.
Wie machen wir es? Sagst du Hallo, oder?
Folge 27 und wir haben es immer noch nicht drauf, wie wir gut loslegen wollen.